Wenn ich an Georgien denke, dann denke ich an Natur, an unberührte Berge.
Post-Punk aus Georgien sowie den Kiddy Club, der ja auch irgendwie so eine Partnerschaft mit dem Berghain hat.
Wenn ich an Georgien denke, dann vor allem an die tolle Küche, an die Khinkali oder auch die tollen Grillspieße.
Gen East. Geschichten aus Osteuropa mit Maria Kotzev und Anastasia Tränkler.
Boah, geil, Khinkali. Mhm. Also wir haben zwar gerade erst gegessen, aber da bekomme ich gleich schon wieder Hunger, muss ich sagen.
Ja, aber im Gedanken an georgische Küche kann ich auch sehr gut verstehen. Sag mal, hast du ein Lieblingsgericht eigentlich?
Tatsächlich auch Khinkali.
Ja, verstehe ich. Welche Füllung?
Pilze, muss ich tatsächlich sagen.
Sehr, sehr geil. Hatte ich auch häufiger in Georgien. Vielleicht um einmal zu erklären, was genau sind denn Khinkali?
Also das sind georgische Teigtaschen und das Besondere darin ist, dass neben der Füllung auch noch Brühe da drin ist und deswegen muss man die auf eine ganz bestimmte Art und Weise essen, nämlich nimmt man die an so einem Teigzipfel, die sind so verdreht oben und dann beißt man so ein kleines Loch in die Teigtasche rein und dann schlürft man das so aus. Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit Weißwurstzuzeln.
Das ist ein sehr guter Vergleich. Ich glaube, du hast auf deinem TikTok auch so ein Video, wo du das machst.
Ja,
ich glaube, wir verlinken das einmal zur Demonstration. Die georgische Küche, das georgische Essen ist ja weltbekannt und es war auch vor meiner Georgienreise eben vergangenen Herbst sicher so ein zentraler Grund für die Vorfreude. Da ging es mir auch so wie deinem Kumpel in der Sprachnachricht. Das, was ihr am Anfang gehört habt, waren so Einsendungen von Freunden und Bekannten von uns, um zu zeigen, was die für ein Bild von Georgien haben, wenn sie eben an das Land denken.
Ja, weil in den vergangenen Jahren ist das Land auch unter Westlerinnen und Westlern eben zu einem beliebten Reiseziel geworden. Politisch hat sich aber das Land immer weiter vom Westen entfernt in letzter Zeit.
Und genau darüber wollen wir heute sprechen, in unserer zweiten Episode von Gen East, unserem Podcast mit Stories aus Osteuropa. Mein Name ist Anastasia.
Und ich bin Maria. Wir beide arbeiten als Journalistinnen, jetzt schon seit mehreren Jahren zu den Themen Osteuropa und dem postsowjetischen Raum und seit vergangenem Monat auch in Form dieses Podcasts.
Und ich würde mal sagen, an dieser Stelle wollen wir nochmal ganz, ganz herzlich Danke sagen für eure wohlwollenden Nachrichten, das Feedback, die Kommentare, das Teilen.
Und euer Feedback. Das hat auch unsere Vorfreude auf diese Folge hier gesteigert. Und ihr habt es gerade gehört, wir nehmen euch jetzt hier mit nach Georgien. Ein Land, das nicht nur für seine schöne Landschaft, Küche, Clubkultur und so weiter bekannt ist, sondern auch für seine Protestkultur.
Ihr habt sie sicher noch vor Augen. Die Fotos aus Tbilisi, also der Hauptstadt Georgiens, die vergangenes Jahr um die Welt ging.
Bilder, die Menschen mit Europafahnen zeigen, die sich vor Wasserwerfer stellen, Studierende und Schüler, die Nacht für Nacht den Rustaveli Boulevard vor dem georgischen Parlament blockieren und das, by the way, auch noch bis heute tun.
In dieser Folge wollen wir also klären, wie die aktuelle politische Krise in Georgien überhaupt entstanden ist und was aus der Protestbewegung geworden ist, über die heute, anders als im Herbst, hierzulande niemand mehr so richtig spricht.
Und wie schon in der ersten Folge haben wir auch diesmal mit Menschen von vor Ort gesprochen. Das sind Nini, Mariam und Badri. Im Laufe der Folge lernt ihr die drei nochmal im Detail kennen.
Von ihnen wollten wir wissen, wie geht's euch denn mit der aktuellen Situation in Georgien? Wie fühlt es sich an, live in einem autoritären Crackdown dabei zu sein?
Aktuell wird in Georgien nämlich der Widerstand immer schwieriger, doch es gibt Orte, an denen das nach wie vor möglich ist. Spoiler, das sind Räume voller Nebel, Neonlicht und wummernden Bässen.
Sakartvelo, das heißt Georgien auf Georgisch, und vergangenen Herbst skandierten das Protestierende im Zentrum der Hauptstadt Tbilisi. Und die Tonaufnahme, die ihr da gerade gehört habt, die habe ich damals auf einer Kundgebung rund um die georgischen Parlamentswahlen gemacht. Ich war damals nämlich so für 2 Monate vor Ort und habe über den politischen Umbruch im Land berichtet.
Die Parlamentswahlen, die waren ja auch maßgeblich für das Wiederaufflammen der Proteste in Georgien. Ich denke, an dieser Stelle lohnt sich ein kleiner Exkurs rund um die Frage, wie ist die politische Krise, in der sich Georgien gerade seit Monaten befindet, überhaupt entstanden?
Ja, das klingt gut. Ich würde sagen, wir starten vergangenen Oktober, eben bei den Parlamentswahlen. Dabei traten 2 Lager gegeneinander an. Zum einen die Regierungspartei mit dem besonderen, speziellen, interessanten Namen Georgischer Traum gegen ein Lager aus Oppositionsbündnissen. Und beide Seiten, die haben damals die Wahl zu einer Art Richtungsentscheidung geframed, also quasi den Leuten gesagt, ihr entscheidet, in welche Richtung sich das Land künftig entwickeln soll. Die Opposition, die hat damals versprochen, Georgien weiter auf EU-Kurs halten zu wollen, denn Georgien ist Beitrittskandidat nach wie vor. Und die Regierungspartei, die ist dagegen in den Monaten vor der Wahl vor allem durch so eine autoritäre Rhetorik aufgefallen und äußerte sich seit Februar 2022, also Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, auch zunehmend anti-westlich.
Vor der Parlamentswahl deutete ja auch vieles darauf hin, dass es für den georgischen Traum zumindest knapp werden würde. Aber dann kam ja doch alles anders.
Ja, denn schon früh am Wahlabend, da verkündete der georgische Traum, die Abstimmung gewonnen zu haben. Woraufhin die Opposition der Regierungspartei vorwarf, die Wahl manipuliert zu haben.
Und was würdest du sagen, ist da dran? Weil du warst ja vor Ort auch mit Wahlbeobachtern unterwegs.
Ich war mit Wahlbeobachtern unterwegs, ja, allerdings in Tbilisi. Und in der Hauptstadt wird bekanntermaßen am wenigsten Wahlmanipulationen nachgewiesen. Da halten sich auch die meisten ausländischen Beobachter auf, also Gesandte aus Brüssel, aber eben auch westliche Journalisten wie ich. Ich habe aber im Vorfeld mit mehreren lokalen, also georgischen WahlbeobachterInnen gesprochen. Und die haben mir erklärt, dass die meisten Einflussversuche A auf dem Land in den Regionen stattfinden, wo eben weniger ausländische Beobachter sind, und B, viele der Manipulationsversuche schon Wochen und sogar Monate vor der Wahl stattfinden. Wir sprechen davon so Dingen wie Erpressung und Stimmkauf.
Die Wahlen haben in Georgien eine politische Krise ausgelöst, die sich schon seit Monaten vorher angebahnt hat. Bereits im Frühjahr gab es Massenproteste gegen ein repressives Gesetz der Regierungspartei. Und interessant ist ja, dass diese Proteste nicht gleich nach den Parlamentswahlen wieder angefangen haben und Fahrt aufgenommen haben, sondern erst einen Monat später.
Genau, weil direkt nach der Wahl blieb es in Georgien erstmal ziemlich ruhig. Ich erinnere mich dran, wie ich am Wahlabend zusammen mit anderen Journalisten in einem Hotel in der Nähe des Parlaments saß. Da war so eine Art Pressezentrum eingerichtet. Da haben wir alle zusammen gearbeitet und über den Wahlabend berichtet. Und wir haben gewartet, die ganze Zeit ist irgendwas passiert. Und dann irgendwann, es waren schon ein paar Stunden rum, sind wir dann so raus zum Rauchen und auch um zu gucken, ne, was ist draußen auf den Straßen los. Und im Zentrum von Tbilisi war es still. Und ich sage mal, meiner ganzen Zeit in Georgien habe ich die Stadt noch nie so erlebt. Da war draußen kein Auto und keine Menschenseele unterwegs, mehr oder weniger.
Krass, weil ja die Stadt ist halt total wuselig eigentlich. Überall Autos, Verkehrschaos, ja, kann man sich eigentlich kaum vorstellen.
Voll. Viele Georgier und Georgierinnen haben mir erzählt, dass sie am Wahlabend in so einer Art Schockstarre waren. Also total fertig vom Ergebnis, total frustriert, auch über die Dreistigkeit der Regierungspartei, wie sie erzählt haben, weil da war halt so viel Hoffnung da, dass man zumindest am Wahlabend an der Wahlurne siegen könnte.
Was man an dieser Stelle vielleicht klar machen muss, es ist nicht so, als seien alle Menschen in Georgien gegen die Regierungspartei. Die Opposition ist vor allem ein Großstadtphänomen. Wenn man nämlich raus in die Regionen fährt, dann sprechen dort die Leute offener über ihre Unterstützung für die Regierung.
Gleichzeitig ist in den Regionen die Manipulation eben am höchsten. Man weiß nie, wer aus freien Stücken mit einem spricht und wer vielleicht von einer Reporterin, gerade noch aus dem Westen angesprochen, schlicht Angst bekommt und um keine Probleme zu bekommen, lieber mal was Positives über die Regierung sagt.
Ist ja auch nicht unwahrscheinlich, ne? Vor allem, wenn es Berichte darüber gibt, dass die Menschen unter Druck gesetzt werden, eingeschüchtert werden. Aber wie sind denn die Leute in der Hauptstadt, also dem Zentrum der Protestbewegung, mit dem Wahlergebnis umgegangen?
Die Menschen, gerade auch die Jüngeren, fühlten sich verraten. Also auch von der Planlosigkeit der Opposition. Man hatte die ganze Zeit darauf gehofft, dass die einen Plan entwickeln, einen Aufruf starten, dass sie so eine Führung übernehmen. Und weil das eben nicht kam, hatte die Regierungspartei über Wochen quasi Freihand. Hätte sie nicht Ende November einen gravierenden Schritt gemacht.
Rund einen Monat nach der Parlamentswahl, da gab der georgische Premierminister bekannt, dass Georgien die Gespräche mit der EU über einen möglichen Beitritt für Jahre auf Eis legen würde.
Ich weiß es noch, ich saß da gerade mit einer Kollegin beim Essen im Restaurant. Es war tatsächlich mein letzter Abend in Tbilisi. Wir hatten gerade bestellt und dann trudelten so langsam die Nachrichten auf unseren Handys ein. Es wurden immer mehr und es waren dann so Überschriften wie: Menschen versammeln sich auf dem Rustavili Boulevard und dann es gibt die ersten Festnahmen. Und irgendwann haben wir sogar so unser Handy ausgepackt, einen Livestream angeschaltet, es auf den Tisch gelegt und das Restaurant war so ein bisschen schicker. Ja. Wir waren schon so, wie reagieren die Leute? Und haben dann gecheckt, so, ey, die Kellner, die waren auch alle am Handy und das beschäftigt gerade viele Leute in diesem Restaurant. Und da war uns einfach klar, wir müssen jetzt vors Parlament. Die Stimmung dort war an dem Abend eine ganz andere. Die Menschen waren energetischer, wütender, nicht so depressiv wie in den Wochen zuvor. Innerhalb weniger Stunden kamen dann auch immer mehr Polizisten, die meisten ganz in Schwarz gekleidet. Und dann, nach Mitternacht, folgte die Eskalation. Die Einsatzkräfte setzten große Mengen Tränengas und später auch Wasserwerfer ein. Menschen wurden verletzt, mussten in Krankenwagen getragen und behandelt werden. Darunter waren auch einige journalistische Kolleginnen. Ich weiß noch, wie sich da diese Mengen gebildet haben und dann Fotos durchs Netz gingen und ich dann einfach auch so Leute, mit denen ich vor ein paar Tagen oder Wochen noch gemeinsam auf Hintergrundgesprächen saß oder die zum Kaffee getroffen hatte, plötzlich im Krankenwagen sah.
Krass. Das war also die erste Nacht der aktuellen Proteste, die tatsächlich, wenn auch sehr abgeschwächt, bis heute anhalten. Ich war ja jetzt im April auch in Georgien und war natürlich auch auf dem Rustavelli Boulevard.
Wo du Nini getroffen hast.
Yes.
Eine journalistische Kollegin und Bekannte von mir, beziehungsweise
jetzt von uns.
Hi, I am Nini Gabricice. I am a Georgian reporter based in Tbilisi. I mostly do weekly columns for Georgian local outlet Civil Georgia. It's in English language. And I also frequently cover the protests from the field.
Nini begleitet die Proteste als Journalistin jetzt schon seit Tag 1 und hat schon über viele Wahlen in Georgien berichtet. Sie kennt sich sehr gut aus in der politischen Landschaft von Georgien und ist mittlerweile Chefredakteurin von Civil.g, dem Online-Medium, für das sie schon einige Zeit arbeitet.
Civil.g ist eines der ältesten Online-Medien des Landes. Es war auch meine Gastredaktion, als ich vergangenen Herbst im Land war. Und du und Nini, ihr habt euch an einem Ort getroffen, den ich ebenfalls ganz gut kenne, das Museumscafé gegenüber vom georgischen Parlament auf dem Rustavili Boulevard.
So we're in the Museum Cafe. It's a very colorful place with a lot of pink lights, very high ceilings. It's very cozy and cool. But can you tell me what's the meaning of it for the protesters?
Sure. The Museum Cafe has over the past months become a museum on its own because when non-stop protests broke out late in November, the cafe was one of the places which started offering protesters free drinks, toiletries, bathrooms, a place to rest, and it was like frosty winter, they could get warm there, so it has over time become a gathering place for protesters as well, like every night you can come here, there are people in the streets, mostly with masks because they want to avoid facial recognition cameras. And there is always like separate gatherings inside the cafe where people rest before they return to the streets, like engage in political discussions. And it's very different from what we can see now. It's just probably museum guests or other people simply meeting for a coffee. But during the night it's quite different.
Als ich jetzt da war, da waren die Proteste im Vergleich jetzt zu den Herbstmonaten echt klein. Vor dem Parlament, da haben die Demonstrierenden zwar so ein Protestcamp aufgebaut, da sind georgische Flaggen aufgespannt und auch eine EU-Flagge, habe ich gesehen. Aber meist standen da nur so 2-3 Personen und die Polizeipräsenz in der Gegend, die war im Vergleich echt unverhältnismäßig. Eine weitere große Veränderung außerdem ist, dass es überall Überwachungskameras gibt.
Yes, cameras have been literally growing on trees lately. Like they've been adding more and more, and they are smart cameras, AI cameras, which have this facial recognition tools, and that's widely employed by the police to identify protesters and then bombard them with fines, which is like in local currency it's 5,000 lari for simply like blocking the street as part of a protest for a single individual, which is like some $70 to $1,800, which is really big, especially in a poor country like Georgia. So you mentioned that you started feeling uncomfortable, which I totally understand, because after we started learning that they are adding more and more cameras, I started noticing them everywhere, even in places where it used to be and we didn't pay attention, for example, over there inside this museum.
Als wir in dem Museumscafé saßen, Nini und ich, hat sie irgendwann mit dem Finger auf die Decke gezeigt und auch da war dann eine Kamera, so eine dunkle, reflektierende Halbkugel. Und mir wäre die wirklich im Leben nicht aufgefallen. Nach unserem Treffen dann habe ich plötzlich überall in der Stadt Kameras bemerkt. Also an Hausfassaden, irgendwo weiter oben, wo sie halt nicht direkt in Sichtweite sind, an Ampeln, einfach überall. Und ich muss sagen, das hat schon eine einschüchternde Wirkung. Und Nini hat ja auch gesagt, diese Software, die die benutzen, macht sehr hochauflösende Bilder und quasi jeder in der Stadt kann damit erfasst und gefunden werden.
Was auch voll besorgniserregend ist, ist, dass in den vergangenen Wochen gleich 3 der wichtigsten Oppositionsführer inhaftiert wurden. Und in den vergangenen Monaten hat der georgische Traum ja auch immer mehr Gesetze und Regeln aufgestellt, die die Protestbewegungen einschränken. Es hat ja auch Nini gesagt, dass Protestierende neuerdings horrende Summen dafür zahlen, wenn sie beschuldigt werden, die Straße vor dem Parlament zu blockieren. Und das Wort Blockade kann dabei aber eigentlich jeden treffen oder jeder kann auf der Grundlage beschuldigt werden. Also zum Beispiel auch JournalistInnen, die auf dieser Straße sind, um ihren Job zu machen.
Also, um es nochmal kurz zusammenzufassen, der Regierung ist es im Laufe der vergangenen Monate gelungen, die Protestbewegung immer weiter einzuschüchtern. Zu Beginn drohte ihnen vor allem Polizeigewalt. Jetzt aber hat die Regierung verstanden, dass Geldstrafen in Höhe eines Monatseinkommens viel mehr wehtun als Schlagstöcke und Tränengas.
Noch dazu, weil ja dadurch nicht so medienwirksame Bilder entstehen wie vergangenen Herbst, die dann um die Welt gehen. Juristische Gewalt sieht bei Weitem nicht so brutal wie Polizeigewalt aus. Dadurch entsteht auch weniger Aufmerksamkeit und Georgien geht in der aktuellen außenpolitischen Weltlage mit 2 Kriegen in Ukraine und Nahost, den Protesten in den USA, schlicht unter.
Der autoritäre Crackdown in Georgien, er ist leise und doch Realität. Wir wollten also wissen, wie fühlt es sich an, so etwas live mitzuerleben? Ja, mittendrin zu stecken.
Darüber haben wir mit Badri und Mariam gesprochen. Die beiden sind etwa so alt wie Maria und ich, also Mitte, Ende 20. Und beide waren lange Zeit aktiv in der Protestbewegung und sind es aus verschiedenen Gründen jetzt nicht mehr.
Hi, my name is Mariami. I'm 26 and I live in Tbilisi. For the majority of the year I was out of the country and not because of political issues. Yeah, they made it actually harder for me to be away because it felt like I was not doing my job, like I was not fulfilling my purpose. I felt very, very guilty. These repressions that they put people through, I know that would eventually affect me also. Seeing people a little bit beaten down, like people I know, people I don't know outside, he has made me a little bit glad that I was looking at the situation from afar. Maybe seeing it with less emotion even. Maybe that was even better. But yeah, ever since I returned, I had not been to the protest because I got scared.
Das ist Mariam. Sie ist 26 Jahre alt und lebt in Tbilisi. Dort habe ich sie vergangenes Jahr kurz nach den Parlamentswahlen kennengelernt. Da haben wir uns mit ein paar Freunden von ihrem Café getroffen, saßen da so im Außenbereich, haben Tee getrunken, mitgebrachte Pizza gegessen und ein paar Stunden gequatscht. Kurz danach ist Mariam ausgereist und, wie sie ja erzählt, verbrachte sie die vergangenen Monate überwiegend im Ausland. Nicht aus politischen, sondern aus persönlichen Gründen. Und sie habe sich trotzdem, dass sie ja im Ausland war, also sicher war, auf eine Art schuldig gefühlt. Schuldig, weil sie in so einer schicksalhaften Zeit nicht in ihrem Heimatland war, das verlassen hat. Gleichzeitig gibt sie aber auch zu, Angst vor den Protesten gehabt zu haben.
It was very hard for me to come to terms with the fact that I was scared and I was effectively silenced by the system. I felt very guilty and maybe I still do, but I don't. I think it's right to be scared a little bit in this case. The situation seems much severe than it has been before. I've been going to these protests for nearly a decade, and we all have faced very violent physical threats. We have been under like physical danger, but never, even before leaving, when we were like actively chased by special forces during the whole night and tear gassed. I have not sensed fear in me or in people around me. Now this seems very scary because it doesn't affect me only and my future. It also affects my family. My mom works in like public kindergarten. She's dependent on what the state decides, basically. And they have already rolled out these new contracts that states that they can fire anyone for any reason, without giving any reason, really, without notice. And I know for sure that if I were to be seen as opposing the government, my mom will pay the price also. And I don't think my family or majority of Georgian families can afford losing the salary, because on top of like terror that government has put on us, it's also super expensive to live.
Das erste Mal, dass Mariam gegen die Regierung auf die Straße gegangen ist, ist schon viele Jahre her. Damals, als wir uns in Tbilisi getroffen haben, hat sie mir erzählt, dass Razzien in einem Techno-Club der Grund waren. Darauf gehen wir aber später in der Folge nochmal ein. Mariam jedenfalls ist Demo erfahren. Sie hat von Tränengas, Wasserwerfern über Polizeigewalt schon alles erlebt. Doch so große Angst wie jetzt, sagt sie, hat sie noch nie gehabt. Und das liegt vor allem an ihrer Familie, die sie aktuell bedroht sieht. Mariams Mutter, so erzählt sie, ist Kindergärtnerin und ihr Job hängt von der Regierung ab. Mariam fürchtet, ihr Protestverhalten könnte Konsequenzen für ihre Mutter haben. Tatsächlich hat die Regierungspartei in den vergangenen Monaten nicht nur Strafen für Protestvergehen eingeführt oder erhöht, sondern auch Gesetze verabschiedet, mit denen im Grunde jeder, der die Regierung kritisiert, unter Generalverdacht gestellt werden kann.
Das alles fing an mit einem Gesetz, das nennt sich über Transparenz von ausländischem Einfluss. Das wurde vergangenes Jahr verabschiedet und in Georgien kennt man das aber besser unter den Bezeichnungen Agentengesetz oder auch Russian Law. Hintergrund ist, dass es in Russland ein nahezu identisches Paragraphenwerk gibt, mit dem schon in den 2010er Jahren AktivistInnen, Medienschaffende, Regimekritiker allgemein mundtot gemacht wurden. In Georgien war ein solches Gesetz auch der Grund für die Massenproteste vergangenes Frühjahr.
Dazu muss man wissen, im postsozialistischen Raum, da gilt das Wort Agent als eine Art Chiffre für Staatsfeind. Und das Verrückte ist, das georgische Agentengesetz war noch nicht mal richtig im Einsatz. Da verpasste ihm die Regierungspartei gewissermaßen ein Upgrade. Ein Gesetz, das in dieselbe Richtung zielt, nur noch breiter gefasst ist. Man kennt es unter dem Kürzel FARA.
FARA steht für Foreign Agents Registration Act. Und das heißt so, weil das eine direkte Übersetzung des amerikanischen Foreign Agents Registration Acts aus dem Jahr 1938 ist.
Was übrigens eine Strategie der Regierungspartei ist, um die Nähe des Gesetzes zu der russischen Version abzustreiten, aber das nur am Rande. Anders als die Vorgängerregelung versteht das FARA nicht mehr nur Organisationen, also zum Beispiel NGOs, die mehr als 20% ihrer Finanzierung aus dem Ausland beziehen, als ausländische Agenten. Jetzt kann es auch jede Einzelperson treffen, die, Zitat, unter der Kontrolle einer ausländischen Macht steht oder auf deren Anweisung im Interesse einer ausländischen Macht handelt.
Das klingt ehrlich gesagt wie aus einem schlechten Kalten Kriegsfilm. Traurigerweise sind die Konsequenzen davon aber real und harsch. Wer auf Anweisung einer ausländischen Macht handelt, das entscheidet das Antikorruptionsbüro und das wiederum untersteht dem georgischen Premierminister. Und wer sich dann nicht als Agent registriert, dem drohen Geldstrafen von umgerechnet über 3000 Euro und das ist für georgische Einkommensverhältnisse echt viel. Oder aber auch eine Haftstrafe von bis zu 5 Jahren. Und genau diese Konsequenzen, die fürchtet auch Badri.
My name is Badri. I'm 29 years old and I'm working as a researcher at Soviet Past Research Laboratory, research organization based in Tbilisi, Georgia, where I'm living right now. I'm working this organization more than 5 years, maybe 6, after I got bachelor degree in my university here in Tbilisi, Ilya State University. And yeah, right now I'm also director of this organization because of things happened in Georgia during last year. I mean, the strict rules and law against organizations and etc.
Badri ist 29 Jahre alt. Der lebt genauso wie Nini und Mariam in Tbilisi. Badri arbeitet als Researcher in einem Think Tank georgischer HistorikerInnen, die zur totalitären sowjetischen Vergangenheit Georgiens forschen. Ende vergangenen Jahres habe ich ihn für einen Text zu genau diesem Thema schon mal gesprochen. Und schon damals meinte er, die Tatsache, dass die totalitäre Vergangenheit Georgiens nie aufgearbeitet wurde, wird eben in der Gegenwart daran sichtbar, wie schnell der Autoritarismus in Georgien wieder Fuß fassen kann.
Recently, I found one interesting quote, and in contemporary Georgian protest discourse, it's one of the famous quotes, and I really like it. Quote saying that we gained independence almost 35 years ago, but we still need to gain freedom. This is what I mean when I'm saying that a totalitarian past or Soviet past is connected. What's happening right now. Yes, this is a fact that Georgia is an independent state, but unfortunately people, citizens of Georgia, they're afraid of to be free. And after 35 years of independence, it's still actual problem here that people need someone sitting on the top who is decide everything for them.
Badri spielt hier darauf an, dass bei weitem nicht alle Menschen in Georgien Teil der Protestbewegung sind. Viele wollen es auch gar nicht sein, weil sie mit ganz anderen Sorgen beschäftigt sind. Sie müssen finanziell über die Runden kommen und setzen deshalb halt auf Stabilität. Am Ende ist es ja auch so, jede autoritäre Regierung verspricht der Bevölkerung erstmal Stabilität.
Ähnlich wie Nini hat Badri in den vergangenen Monaten ebenso die Leitung der Organisation übernommen, bei der er Mitglied ist. In beiden Fällen sahen sich die Vorgänger aufgrund der Repression gezwungen aufzuhören. Nini und Badri aber wollen weitermachen. Während er die Proteste gerade als wenig zielführend wahrnimmt, sieht Badri in der zivilgesellschaftlichen Bildung eine Form des Widerstands.
Und letzteres könnte ihn, je nachdem wie FARA dann umgesetzt wird, ins Gefängnis bringen. Um es einmal deutlich zu machen, was Badri eigentlich in seinem Berufsleben tut. Die Organisation, die er leitet, hat in der Vergangenheit kritische Stadtführungen zu sowjetischer Geschichte gemacht, Podiumsdiskussionen mit HistorikerInnen und anderen ExpertInnen veranstaltet, Forschungen in Archiven betrieben und klassische wissenschaftliche Arbeit gemacht.
Und dafür könnte Badri womöglich eine Gefängnisstrafe bekommen.
Absurd.
Im Gespräch habe ich ihn gefragt, wie er sich damit fühlt.
Of course it is not comfortable to think that it's possible to send you jail because of nothing. It is not comfortable, but when you are living in Georgia and you are active citizen or member of civil society or political group, I think you have to understand that everything is possible and this kind of danger is real. It is not comfortable for me, for my family, and I'm worrying about my family, not personally myself, because I'm some kind of dumb and brave person at the same time, I think.
Badri lacht jetzt, aber er hört sich schon auch ein bisschen unsicher an. Die Situation ist unbequem, das hat er auch selbst gesagt. Und er hat auch betont, nicht die Gefahr für ihn selbst, sondern die für seine Familie bereitet ihm vor allem Sorge. Er hat vor, weiterzumachen, solange es eben geht.
Badri meinte im Gespräch, er befinde sich in einer Art Abwartemodus. Wie alle anderen auch, weiß er nicht, wann und wie Farah umgesetzt wird. Ob er in Zukunft noch Arbeit haben wird oder nicht. Wie es mit der Verfolgung der Opposition weitergeht und auch wie die Überwachung weiter ausgebaut wird. Worauf er in Zukunft überhaupt noch hoffen kann, das ist alles ungewiss.
Und diese Hoffnungslosigkeit, diese Unsicherheit ist der Grund, warum viele, vor allem junge Menschen, in diesen Wochen und Monaten übers Auswandern nachdenken. Und so auch Mariam.
So this past year, I've been actively thinking and working on emigrating for personal reasons. But this situation definitely made it more urgent. For my friends as well. Part of them are working on leaving the country, and the rest has already left. And I think that's the case, unfortunately, for majority of Georgians. I think the number of kids who dropped out of school due to immigration have doubled this year. And I also want to mention that this shouldn't be seen as an easy way out, because there's nothing easy about it, especially considering the propaganda against immigrants everywhere today. And it a little bit feels like this is what government wants a little bit, because they must be aware of it, right? Nobody addresses it. They seem to make it harder for people to remain in the country. So it's a little bit obvious that that's what they want. They want this country for somebody else. They want the country rid of any opposition, which is, yeah, obvious, because they like media outlawed any opposition parties.
Mariam sagt, sie habe das ganze vergangene Jahr übers Auswandern nachgedacht. Primär aus privaten Gründen, aber die politische Situation, die hat diesen Wunsch noch weiter angefeuert. Die Zahl zu den migrationsbedingten Schulabgängen können wir an dieser Stelle nicht überprüfen. Aber diese allgemeine Stimmung innerhalb der Jugend, raus und weg zu wollen, die habe ich auch vergangenes Jahr nach den Parlamentswahlen in Gesprächen mit SchülerInnen und Studierenden bemerkt.
Es scheint für die jungen Liberalen im Land derzeit also drei Wege zu geben. Weiterkämpfen und vieles riskieren, aufgeben und resignieren oder aber das Land verlassen. Letzteres gestaltet sich aber gerade nicht einfach.
Das sagt ja auch Mariam. Die Stimmung gegenüber Migranten im Ausland ist vielerorts gerade sehr schlecht. Das bemerken auch wir in Deutschland hier, ja. Und Deutschland ist dabei eines der Länder, die unter georgischen Migranten und Geflüchteten besonders beliebt ist. Die Situation, in der sich die liberalen GeorgierInnen befinden, die ist nicht gerade hoffnungsvoll. Aus den Gesprächen, die wir geführt haben, da klingt viel Pessimismus und auch Angst heraus. Und ich finde, wenn man das alles so hört, dann kann man sich womöglich gar nicht vorstellen, dass Georgien auch ganz anders sein kann, also bunt und lebensfroh.
Und dieses Georgien, das Bunte und Lebensfrohe, das hat sich bis heute in der ein oder anderen Weise gehalten, auch wenn es aufgrund der politischen Veränderungen gerade bedroht wird. Man findet es in der georgischen Kultur und da vor allem in der Partyszene.
Die georgische Subkultur, von der habt ihr auch schon ganz am Anfang am Podcast Beginn gehört, in der ersten Sprachsequenz. Und tatsächlich haben sich in den vergangenen Jahren in Georgien, vor allem in Tbilisi, viele Clubs und Musikprojekte gegründet, Bars sind entstanden, Open-Air-Spaces und Techno spielt in der georgischen Jugendkultur eine ganz zentrale Rolle. Weil Techno steht für vieles, was der autoritären Regierung in Georgien widerspricht. Im Grunde eine Lebensweise, die liberal, queer und westlich orientiert ist. Clubs und Bars sind in Georgien nicht einfach nur Orte, wo die Leute hingehen, um abzuschalten, klarzukommen auf den deprimierenden Alltag, sondern die sind auch ganz aktiv Orte des Widerstands. Es gibt zum Beispiel Locations, da hängen an den Eingängen so Plakate, Solidaritätsbekundungen mit der Ukraine aufgrund des russischen Angriffskriegs. In manchen Bars ist verboten, Russisch zu sprechen, und im Basjani, dem im Abstand bekanntesten Club Georgiens, da werden Menschen mit russischem Pass gar nicht erst reingelassen.
Doch nicht nur außenpolitisch, sondern auch vor allem mit Blick auf die innenpolitischen Fragen haben Clubs eine ganz besondere Rolle. Die Clubbetreiber und Kollektive schmeißen in Georgien nämlich nicht nur Partys, sondern sie organisieren auch Proteste. In den Instagram-Feeds der großen Veranstalter wie Bassiani und Kidi finden sich neben Eventankündigungen mit DJ-Lineups regelmäßig eben auch Aufrufe zu Demos.
Das hat eine lange Tradition. 2018 gab es schon riesen Proteste, die von der Clubszene ausgingen. Damals waren Drogenrazzien der Grund, und das waren, by the way, auch die Proteste, an denen Mariam das erste Mal teilgenommen hat. Geht's nach ihr, dann waren die Drogenrazzien damals vor allem Vorwand, nämlich um die liberalen und queeren Safe Spaces anzugreifen. Homophobie ist in Georgien ein Riesenthema. In der aktuellen politischen Lage ist die queere Community nochmal ganz besonders gefährdet.
So richtet sich eines der vielen repressiven Gesetze, die die Regierung zuletzt verabschiedet hat, explizit auch gegen queere Menschen. Dazu bräuchte es eigentlich eine eigene Podcast-Folge. Jetzt in aller Kürze werden wir dem Thema nicht gerecht, aber deswegen verlinken wir euch in den Shownotes eine Empfehlung.
Nämlich zu einem Radiobeitrag unseres Kollegen Henrik Schütz. Der war erst tatsächlich vor ein paar Tagen in Georgien auf Recherche, und da haben wir ihn gebeten, wenn er schon mal da ist, dass er eine kurze Sprachnachricht von dort aufnimmt und uns von seiner Recherche erzählt.
Ich bin aktuell hier und recherchiere zur Drag-Community. Also es gibt eine wirklich in den letzten Jahren immer mehr gewachsene Drag-Szene, die wirklich sehr unique ist. Es gibt viele Elemente zum Beispiel von Traditionen. Also es gibt georgische Tänze, die aufgeführt werden innerhalb der Drag-Shows. Ganz viele spielen auch mit Kleidung oder mit Symbolen. Was so konservative, christliche und auch die ganzen pro-russischen Gruppen halt immer sagen, ist, dass dieses Queer-Sein, das kommt halt aus dem Westen. Das hatte noch nie etwas mit Georgien zu tun. Drag-Artists sagen, wir waren schon immer Teil von Georgien und wir sind kein Import aus dem Westen. Wir sind keine Propaganda.
Damit sind wir auch am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Es gäbe aber eigentlich noch viel mehr zu erzählen zu Georgien.
Wenn ihr also mehr wissen wollt, Nachrichten und Hintergründe zur aktuellen politischen Entwicklung im Land, dann möchten wir euch, wenn wir schon bei Empfehlungen sind, insbesondere die Arbeit unserer georgischen Kolleginnen ans Herz legen.
Die JournalistInnen in Georgien arbeiten, wie ihr gehört habt, unter sehr schweren Bedingungen. Neben den Repressionen von Seiten der Regierung belasten sie auch finanzielle Fragen, vor allem nachdem die USA große Teile ihrer Entwicklungsgelder weltweit gecuttet haben.
Wir verlinken euch in den Shownotes deshalb die Website von Civil G. Das ist das Medium, das Nini mittlerweile leitet. Nini schreibt regelmäßig Kolumnen, in denen sie sehr anschaulich und auf eine Art auch humorvoll die politischen Entwicklungen im Land beschreibt. Für uns hier in Deutschland zugänglich und verständlich, weil auf Englisch.
Das war's für heute. Wenn ihr Fragen, Anregungen und Feedback habt, dann schreibt uns weiterhin gerne auf Instagram. Lasst eine Bewerbung.
Bitte keine Bewerbung.
Wobei, als Cutter können sich die Leute eigentlich schon gern bewerben.
Das wäre cool. Wir zahlen mit Chinkali.
Ja. Also lasst eine Bewertung da gerne. Folgt uns auf Spotify, das wäre uns super wichtig. Und teilt die Folge mit euren Friends und Bekannten.
Und damit würde ich sagen, Madloba und tschüss.
Tschüss.